weil es zu dem Thema schlichtweg bisher kaum Forschung gab. Was man zum Thema Geschlechterforschung und Rechtsextremismus sagen kann, beschränkt sich größtenteils auf die Vorarbeiten von weiblichen Wissenschaftlerinnen zum Thema Frauen und Rechtsextremismus. Hier ist vor allem das Frauenforschungsnetzwerk Frauen und Rechtsextremismus zu nennen, die sich seit mehreren Jahren mit Geschlechtervorstellungen und dem Geschlechterregime im Rechtsextremismus beschäftigen. Auf der anderen Seite wiederum zum Thema Männlichkeit gibt es trotz einer offensichtlichen starken männlichen Männerdominanz im Rechtsextremismus kaum Forschung. Es gab wenig Vorarbeit. Keine wäre übertrieben, aber es gab sozusagen wenig Vorarbeit. Und wir finden das Thema deshalb wichtig, weil eigentlich finden wir es offensichtlich. Wir finden, dass, wenn man sich Kameradschaften anguckt, sind die sozusagen Männerbünde schlechthin. Wenn man sich die Statistiken zu Gewalt und Straftaten anguckt, sind die sehr doll von Männern dominiert. Und wie du auch schon in der Anmoderation gesagt hast, ist auch das öffentliche Bild, was vom Rechtsextremismus herrscht, sehr doll dominiert vom meistens jungen, weißen, männlichen Schläger. Die Frage, die sich uns stellte, ist, warum sich dieses Bild, was wir dort haben, sozusagen in der Forschung kaum wiederfindet. Und nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Präventionsarbeit wird Männlichkeit und Geschlechtlichkeit von Rechtsextremen kaum behandelt, was wir sozusagen eine Forschungslücke finden, die wir gerne schließen wollen.
In dem Buch wird davon ausgegangen, dass es nicht nur den Mann gibt. Vielmehr ist von verschiedenen Männlichkeiten die Rede. Wieso schreibt ihr schon im Titel von Männlichkeiten im Plural?
Weil wir davon ausgehen, dass das Bild oder sozusagen auch die Männlichkeit, die im Rechtsextremismus vertreten wird, zwar sehr starr ist und sehr eingeengt ist, aber trotzdem gibt es verschiedene Habitus. Diese Frage muss man auch verbinden mit der Fragestellung, was verbindet man mit Rechtsextremismus? Wenn man sich unter Rechtsextremismus sich nur die NPD oder nur die autonomen Nationalisten vorstellt, hat man natürlich nur ein Bild. Wir hingegen gehen davon aus, dass auch die neue Rechte, zum Beispiel die junge Freiheit, oder auch rechtsextreme Burschenschaften dazugehören. Und die vertreten teilweise ein sehr anderes Bild als zum Beispiel Kameradschaftler. Also zum Beispiel in Burschenschaften spielt vielmehr der Begriff einer völkischen Elite eine große Rolle. Dort spielt auch Soldatisches teilweise eine große Rolle. Wenn man sich dann aber wiederum zum Beispiel die verbotene HDJ anguckt, die ehemalige heimattreue deutsche Jugend, haben wir dort auch wieder das Bild sozusagen des familienfürsorgenden Vaters. Das sind verschiedene Bilder und Rollen von Männlichkeit, die sich nicht widersprechen, wo man zumindest aber dann auch nicht mehr sagen kann, es gibt nur ein Männerbild. Trotz allem darf man aber auch nicht diesen Satz falsch verstehen, denn die Bandbreite, die der Rechtsextremismus dort oder rechtsextreme Phänomene dort zu bieten hat, diese Bandbreite ist sehr beschränkt.
Gibt es denn einen idealen Typ von Männlichkeit, an den sich die Rechtsextremen orientieren? Oder du sagtest Bandbreite, oder ist da in verschiedenen Szenen verschiedenes en vogue?
Man kann grundsätzlich sagen, dass einige Werte sozusagen dieser Männlichkeit im Rechtsextremismus zentral sind und auch da sein müssen. So gehen wir immer davon aus, dass diese rechtsextremen Männer weiße Männer sind. Wir gehen davon aus, dass sie zu 99% heterosexuell sind, und wenn sie es nicht sind, sozusagen leben sie einen ideologischen Widerspruch, den sie versuchen zu überdecken. Wir gehen davon aus, dass der Bezug auf Familie als sogenannte Keimzelle des Volkes, also der Schutz der Familie und auch die Förderung der Familie, die Zeugung von Kindern, ein sehr zentraler Bestandteil ist, und zum anderen auch das Verständnis eines politischen Kämpfers. Die Frage ist dann, ob dieser Kämpfer als politischer Soldat daherkommen muss, was er ganz oft tut, oder auch zum Beispiel als Intellektueller, der sozusagen für die Masse agitiert. Das sind zentrale Werte, die finden wir eigentlich überall.
Was für Beiträge versammelt denn das Buch? Wie ist es gegliedert und was für Beiträge wurden darin erstmals veröffentlicht, die prominent sind oder die wichtig oder einschlägig sind?
Ich finde ehrlich gesagt alle unsere Beiträge wichtig. Ich kann da jetzt sozusagen keinen herausheben. Was wir gemacht haben in unserer Forschung ist, dass wir auf ein Phänomen eingehen mussten, nämlich dass rechtsextreme Männer über ihre Männlichkeit sozusagen nicht reden. Also wenn wir uns rechtsextreme Internetforen angeguckt haben, dann findet man dort keinen Blog-Eintrag oder keinen Thread, der irgendwie heißen würde, wie verstehe ich mich als Mann oder was ist Männlichkeit für mich. Darüber reden rechtsextreme Männer nicht. Ich glaube, der Grund dafür ist einfach, nämlich ich glaube, dass sich rechtsextreme Männer als weiße, heterosexuelle, nicht behinderte Männer in einer Machtposition wähnen. Also sozusagen, sie glauben, sie sind sozusagen die Dominanten der Welt. und ihnen steht sozusagen Normalität zu. Und über Normalität, die kann man sozusagen nicht hinterfragen. Sobald man also Männlichkeit reflektieren, thematisieren würde, käme das einer Infragestellung gleich. Das ist ein Rechtsextrem in ihrem Weltbild nicht fähig. Deswegen mussten wir gezwungenermaßen sozusagen ganz viele Diskussionen und Agitationen und Propaganda aus der extremen Rechten querlesen. Und hierzu, jetzt komme ich gleich zum Buch, haben wir das Buch in vier Abschnitte geteilt. Der erste Abschnitt heißt Das Problem benennen, Männlichkeitsforschung in einem schwierigen Feld. Dort sind Beiträge von Kurt Möller und Fabian Würchow, schon langjährige Rechtsextremismusforscher, und Andreas Heilmann und Yves Müller von der Humboldt-Universität zu Berlin versammelt, die bisherige Stände zusammenfassen und versuchen, kritische Männlichkeitsforschung mit einer Rechtsextremismusforschung, mit einer teilweise feministischen Rechtsextremismusforschung zusammenzudenken. Der zweite Teil heißt, den Blick schärfen, Männlichkeitskonstruktion im Rechtsextremismus. Dort sozusagen findet genau das statt, was ich gerade eben schon beschrieben habe. Dort gucken wir uns zum Beispiel die Diskussion um Gender Mainstreaming an. Das tut Esther Lehnert, die Mitherausgeberin dieses Buches. Ulrich Overdiek guckt sich diese sogenannte Diskussion um, in Anführungsstrichen, Rassenschande an. Es gibt Beiträge zu Homosexualität, zu Weiblichkeit, zu gruppeninterner Gewalt und zu autonomen Nationalisten, wo wir uns genau diese Diskussion angeguckt haben. Wie zum Beispiel wird Männlichkeit in den Debatten um Homosexualität verhandelt? Was wichtig ist, weil sozusagen dort diese Männlichkeit ihre eigenen Grenzen definiert. Und an diesen Grenzen kann man dann wiederum auch sozusagen rückwärts spiegeln, wie verstehen diese Männer sich eigentlich selber. Im dritten Teil haben wir den Titel gewählt, die Perspektive erweitern, Männlichkeiten in angrenzenden Feldern. Dort gibt es Beiträge zu Burschenschaften, zu Rechtsextremismus im Fußballstadion und Männlichkeit, zu den Verknüpfungen darunter, zum Körperbild der SS-Männer, ist ein Beitrag enthalten von Paula Diehl, die sozusagen dort schon längere Forschung betrieben hat. Und Thomas Gesterkamp hat seinen in männerrechtlichen Kreisen sehr kritisch gelesenen Beitrag veröffentlicht, online gegen die Lila Pudel, Männerrechtler gegen Feminismus. Dort sozusagen sind wir in einem angrenzenden Feld, weil wir uns dort nicht im Rechtsextremismus befinden, aber auch in einem Spektrum, was sozusagen biologistische Geschlechterbilder formuliert und sozusagen sich darüber ähnliche Feindbilder aufbaut wie der Rechtsextremismus. Und im letzten Teil, der heißt Handlungsansätze entwickeln, geschlechtersensible Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jungen, haben wir zwei erfahrene Jungenarbeiter gebeten, Olaf Stuwe und Marc Brandt, ihre bisherige Arbeit sozusagen zu reflektieren. Und Olaf Stuwe, ein Mitarbeiter von Dissens, sozusagen ein geschlechterreflektierend arbeitender Verein aus Berlin, hat versucht, Standards für eine geschlechterkritische, geschlechterreflektierende Jungenarbeit zusammenzufassen, wobei seine These sozusagen ist, dass geschlechterreflektierende Jugendarbeit und Jungenarbeit grundsätzlich verbreiteter sein sollte, weil dadurch, dass man geschlechtliche Performance auch mal hinterfragt und versucht, Jugendlichen auch eine große Bandbreite an Rollen anzubieten, dadurch läuft man sozusagen dem starren Männlichkeitsbild des Rechtsextremismus sozusagen grundsätzlich zuwider. Und Marc Brandt hat aus seiner Arbeit in einer Jugendhilfegruppe berichtet, wo er sozusagen anhand von Fallbeispielen versucht, verschiedene geschlechterreflektierende Arbeitsansätze nochmal aufzuarbeiten. Und so hoffen wir, ein rundes Buch gemacht zu haben.
Das Buch sollte ja ein Auftakt sein, dieses Thema zu beleuchten, Männlichkeit und Rechtsextremismus. In welche Richtung sollte denn eine Forschung da gehen, die sich jetzt mit diesem Thema auseinandersetzt? Also wo seht ihr denn da Potenzial noch?
Wir sehen vor allem im letzten Teil sehr viel Potenzial, bezogen auf die Handlungsansätze in der Präventionsarbeit, weil wir sozusagen, was habe ich am Anfang ja schon geschildert, nicht nur das Problem hatten, dass es in der Forschung zu dem Thema wirklich sehr wenig gab, sondern auch, dass in der Präventions- und Bildungsarbeit Geschlechterbilder sozusagen ganz selten verhandelt werden und wenn, dann sozusagen dann meistens mit Frauen. Das ist auch okay so, dass mit Frauen dort viel gearbeitet wird. Sozusagen da sollte nichts gekürzt werden, aber es sollte eigentlich auch eine geschlechterreflektierende Arbeit für Jungen angeboten werden. Wie diese aussehen kann, wie man die mit einer Präventionsarbeit gegen Rechtsextremismus oder auch grundsätzlich mit einer Antidiskriminierungsarbeit verbinden kann, ich glaube, dort ist noch sehr, sehr viel Spielraum für Forschung und weitere Ergebnisse. Genau, entgegen dieser Forschungslücke, die ich soeben beschrieben habe, würden wir sagen, dass Geschlechterbilder, dass Familienbilder und dass Sexualität wichtige Felder sind vom Rechtsextremismus, dass vor allem Geschlecht und Männlichkeit konstituierende Elemente rechtsextremer Ideologie darstellen.